Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die jetzt vor Woche 1 steht. Unglaubliches geht wieder los, Highlife, die Sonntage werden wieder lang, die Montage werden wieder kurz, beziehungsweise mit müden Augen. Ich freue mich richtig, endlich ist es wieder soweit, endlich gibt es wieder Regular Season Football, let's go! Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier natürlich nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi!
Moin, also ich freue mich natürlich auch riesig.
Sehr schön. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo. Tobi, ich habe da mal eine Frage. Was ist deine Kleidergröße?
Meine Kleidergröße?
Ja, damit ich die richtige Cape-Größe besorgen kann.
Kurz vor Elefante. Es reicht ein Cape oder so.
Mehr hatte Graf Zahl ja auch nicht.
Ja, richtig. Und die, das mit der Schminke.
Die Zähne anspitzen musst du dir selber.
Gut.
Muss ich gar nicht.
Okay, okay. Nichtsdestotrotz, ihr hört noch keinen Gast oder noch keine Gästin. Das hat mit unserem etwas anderen System diese Saison zu tun. Und das liegt darin, dass wir sagen, okay, wir nehmen unseren Newsblog etwas getrennt auf und ihr bekommt dann die geballte Power mit dem Experten oder der Expertin des anderen Teams. Dann einfach auch, wenn es dazu da ist. Also ihr werdet es häufiger haben, dass ihr in der zweiten Hälfte des Podcasts dann mit mehr Personen hier seid, also oder mehr Personen hört. Das nur zur Info, das haben wir so ein bisschen geändert oder wollen wir ein bisschen ändern, einfach um den ganzen Ablauf so ein bisschen zu entschlacken, um es allen ein bisschen einfacher und zeitlich auch nicht so intensiv zu machen, weil uns die ganze Zeit mitzuzuhören, das ist schon ziemlich anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Und dementsprechend das nur für euch zur Info. Wie läuft die Folge heute ab? Wir gehen gleich einfach in die News, die relevant sind für die Dolphins. Und dann bekommt ihr auch schon dann mit dem Basti vom Blitztalk Podcast, dem Podcast der Chargers, bekommt ihr dann die geballte Preview zum ersten Saisonspiel der Miami Dolphins. Und dementsprechend würde ich sagen, machen wir auch nicht lange rum, sondern wir gehen einfach in die News der Miami Dolphins rein. Und wir haben ja dieses Jahr einen neuen Hall of Famer gehabt, aber das ist das eine, das ist keine News, aber die Hall of Fame Class vor 2024 steht schon vor der Tür, beziehungsweise haben wir Halbfinalisten. Und dabei handelt es sich um Mark Clayton und Bob Küchenberg. Mark Clayton, Wide Receiver, Bob Küchenberg war O-Liner, wenn ich das richtig habe, Micho, oder?
Ja, exakt. Also Mark Clayton war derjenige, war 50% der berühmten Marx Brothers zu Dan Marinos Zeiten. Und soweit ich weiß, hat er leider Probleme mit CTE. War auch eine Frage damals in unserem Force and One. Schon ganz schön cool. Der hat irgendwie jede siebte Reception von ihm war ein Touchdown, kann man sagen. Und damit ist er in dieser Kategorie in der Top 12 bei allen Footballspielern. Von denen, die zumindest 70 Touchdowns gemacht haben. Weil das hat er auch geknackt, die 70.
Nice.
Ich sage Respekt.
Ja, sonst wäre er vermutlich auch nicht in der Hall of Fame-Klasse, beziehungsweise als Halbfinalist.
Ich weiß, dass es eigentlich Tobis Metier ist, aber wie war das? Den Receiving-Touchdown-Title hat er insgesamt mehrfach geholt. So oft, glaube ich, der Einzige, der in der Zeit genauso oft war, war der berühmte Jerry Rice. Und ansonsten war der 5-mal Pro Bowl-Teilnehmer, 582 Receptions, fast 9000 Receiving Yards, über 80 Touchdowns, nämlich 84 Stück, 15,4 Yards per Catch. Franchise-Leader, was Career Receptions und Touchdowns angeht von den Miami Dolphins. Also, well deserved.
Ja. Was soll man dazu noch sagen?
Nicht viel. Tobi, kannst du was denn zu Bob Küchenberg sagen?
Bob Küchenberg gehört aufgrund seiner langjährigen Karriere, die er übrigens nur bei den Dolphins verbracht hat, was ja auch nicht gerade häufig vorkommt, von 1970 bis 1984, die er in der NFL gespielt hat. Dementsprechend natürlich auch zur 1972er, 1973er Klasse, die zweimal den Super Bowl gewonnen hat. Er ist Teil des Perfect Teams, der Perfect Season. In seinen 15 Saisons hat er, ich glaube, insgesamt knapp 200 Spiele, ich glaube 196 für die Dolphins gemacht, davon 176 gestartet. Er hat an 6 Pro Bowls teilgenommen und hat insgesamt, was bei den Miami Dolphins jetzt nicht so häufig ist, 19 Playoff-Spiele auf dem Buckel. Und das ist schon alleine eine wunderbare Zahl, aber er ist sicherlich, war er zu seiner Zeit ein sehr dominanter O-Liner und sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil daran, dass die Miami Dolphins eben diese Erfolgsgeschichte schreiben konnten, die sie geschrieben haben.
In jedem Fall also zwei Spieler, die sich sehr, die es verdient haben, einfach mal in dieser Verlosung zu sein. Und wir halten euch dahingehend natürlich auf dem Laufenden, wenn es dort was gibt. Aber wie so immer, das Voting und so weiter, das geht ja erst dann später los und dementsprechend. Aber
ich würde sagen, Bob Küchenberg, oder ich weiß gar nicht, ob es Herr Küchenberg wird es wahrscheinlich nicht ausgesprochen, sondern Kükenberg oder so. Ich glaube, der würde heute noch unsere O-Line verbessern.
Auch mit
ja. Naja, also man muss dazu sagen, solche Namen wie Jim Langer als Center oder Larry Little als Guard haben ihm natürlich schon einiges an Ruhm weggenommen, aber nichtsdestotrotz hat auch er es verdient, in die Hall of Fame aufgenommen zu werden, da er eben Teil dieser O-Line, der gerade auch der 70er war, die von dem, was wir heutzutage da auf O-Line bieten können, nur meilenweit entfernt ist.
Ja, wenn wir so die Dolphins.
Wenn wir so eine O-Line hätten wie in den 70ern, dann müssten wir uns um nichts mehr Sorgen machen, glaube ich.
Ja, irgendwas würde sich schon finden lassen, aber das Leben wäre auf jeden Fall deutlich entspannter. Das stimmt schon. Gut, damit haben wir das Thema Historie so ein bisschen ad acta gelegt. Also bewegen wir uns von der Historie in die Zukunft. Und dort haben wir einen Vertrag abgeschlossen und es dachten ja viele, okay, wir holen Jonathan Taylor nicht. Jetzt ist ja Geld da, weil wir Spieler gecuttet haben, um vielleicht mit Christian Wilkins zu verlängern. Aber nein, wir haben Alec Ingold, unseren Fullback, verlängert. Tobi, einen 3-Jahres-Vertrag habe ich gelesen.
Ja, ein 3-Jahres-Vertrag beginnt ab der nächsten Saison, der ihm pro Jahr zwischen 4,3 und 4,65 Millionen als Cap-Nummer einbringt. Der Value insgesamt liegt bei knapp 12,2 Millionen für die 3 Jahre, die er dann noch zusätzlich hat und ihn bis 2026 höchstwahrscheinlich an die Miami Dolphins bindet.
Ja, also es ist deutlich weniger. Ich weiß gar nicht, was genau am Anfang irgendwie im Gespräch waren. Irgendwie 17 oder irgendwas Millionen. Also es ist doch nicht ganz so wild, wie es zu Beginn irgendwie kommuniziert wurde. Ich finde, es ist halt irgendwie knapp über oder knapp unter dem Karl Juszczyk-Vertrag, der natürlich ein bisschen vorher geschlossen wurde. Und dementsprechend finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn du ein System hast, wo Fullbacks wichtig sind. Und das scheinen sie bei uns zu sein. Micho, was erwartest du von Alec Ingold? Entschuldigung.
Ich meine, ich bin ja ein riesen Fullback-Fan. Mich ärgert ein bisschen, also deswegen kann ich diese Verlängerung gar nicht kritisieren. Und mich ärgert ein bisschen, was wir letzte Saison gemacht haben. Da haben wir ihn meiner Meinung nach nämlich nicht entsprechend eingesetzt. Ich glaube aber, und wer unsere Prediction-Folge gesehen hat, weiß das, dass wir sehr viel mehr aufs Run-Game setzen werden und sehr viel auch aus 21 oder vielleicht sogar mal 31 Personal kommen werden oder 20 Personal kommen werden, also mit mindestens 2 Running Backs. Und da kann ich mir vorstellen, dass Alec Ingold halt eben da eine ganz, ganz große Rolle spielt. Weil wenn man so einen Fullback hat wie Alec Ingold, der kann rushen, der kann auch in gewissem Maße fangen und er ist natürlich ein super Blocker, auch Vorblocker, dann muss man ihn da eigentlich viel intensiver einsetzen und er muss ein ständiger Gefahrenherd für die Offense sein. Und ich setze darauf, dass das die Saison sein wird, weil sonst würde unser ganzer Roster und unsere ganze Offseason wenig Sinn machen.
Wunderbar, danke für die Einschätzung. Dann kommen wir zu den Roster-Moves, noch nicht zum Practice-Squad. Das kommt am Ende der News. Wenn ihr euch so lange gedulden könnt, würden wir uns sehr freuen. Und zwar haben wir 3 Spieler auf die IR-List gesetzt nach der Cutline, weil dann können man sie auch wieder recovern. Und sie sind nicht die ganze Saison auf der IR-List. Und dabei handelt es sich um Jeff Wilson Jr., unseren Running Back Jalen Ramsey, das war zu erwarten, und Robert Jones, unseren Offensive Lineman. Dafür haben wir Justin Bethel und Perry Nickerson, beides Cornerbacks, und Tyler Croft auf Tight End unter Vertrag genommen. Tobi, schmälert das deine Sorgen ein wenig, was die Tight End-Position angeht?
Beruhigt mich ein wenig, weil ich weiß, was Eric Sauber zu leisten imstande ist, welche Bedeutung die Tight Ends für unser Spielsystem wahrscheinlich haben werden. Also das heißt, dass sie keine so große Rolle einnehmen. Dafür würde Eric Sorbert reichen, wenn er denn wiederkäme von der IR. Tyler Croft hat in erster Linie viel Erfahrung. Blue Chip, also was Durham Smythe kann, was er nicht kann, das wissen wir. Bei Julian Hill heißt er, glaube ich, ne? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da habe ich einfach noch nicht genug von ihm gesehen, aber ich traue dem auch zu, dass er zumindest einen Backup mit ein paar Snaps werden kann, in Anführungszeichen. Und dann sehen wir mal. Wir müssen uns sicherlich von dem Gedanken verabschieden, dass wir wieder so einen dominanten Receiving Tight End im Roster haben werden, wie Mike Gesicki einer war. Aber das brauchen wir ja auch gar nicht. Und von daher ist das schon nicht hochklassig, aber es ist okay, ich bin fein damit.
Wunderbar, dass dich unsere Coaches und unsere Kaderplanung dahingehend ein bisschen beruhigen konnten. Und damit haben wir die Roster-Moves hinter uns. Wir sind kurz vor der Saison, das heißt, die Team-Captains werden auch wieder gewählt. Auch da gibt's meiner Meinung nach keine großen Überraschungen. Tua, Tyreek Hill und Terron Armstead sind es in der Offense. Christian Wilkins, Xavier Howard und Javon Holland sind es in der Defense. Und Alec Ingold ist Captain für die Special Teams, wenn ich das so sagen darf. Im Prinzip ähnlich wie letzte Saison. Ich glaube, Len Roberts war noch Captain und den Platz hat Alec Ingold eingenommen. Wir haben also hier ein etabliertes Team rund um das Thema Leadership und dementsprechend ist das, ja, okay, solide. Ich denke, da muss man jetzt nicht allzu viel zu sagen. Dann gibt es 2 Punkte, die unser Head Coach während seiner Pressekonferenz bekannt gegeben hat, beziehungsweise offen gelassen hat. Eine Bekanntmachung gab es, und zwar Mike White ist Backup Quarterback. Ich komme vielleicht nicht super überraschend, aber ich denke, aufgrund der letzten Saison kann man hier auch definitiv sagen, dass Skylar Thompson einen Shot gehabt hat. Skylar Thompson hat auch deutlich mehr gespielt. Das lag unter anderem auch an der Concussion von Mike White im zweiten Spiel, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber dementsprechend, ja, ist dort eine Entscheidung getroffen worden, wo wir uns hoffentlich nicht allzu viele Gedanken drum machen müssen, dass Mike White irgendwie viele Snaps sieht, sondern wir hoffen natürlich immer noch, dass Tua gesund bleibt die ganze Saison über und über die Saison hinaus einfach kein Spiel verpasst. Das hoffen wir, aber sollte Tua irgendwas zustoßen, ist Mike White der Quarterback, der reinkommt. Und damit kommen wir zu O-Line. Da ist nämlich bisher keine Entscheidung gefallen. Und hier geht es um den Left-Guard-Spot. Isaiah Wynn und Liam Eckenberg streiten um diese. Und unser Coach Mr. McDaniel hat noch keine Entscheidung getroffen. Micho, wie würdest du dich denn entscheiden?
Das ist ganz ehrlich traurig. Ich würde gerne eine Entscheidung treffen müssen und würde mich dann eindeutig für Isaiah Wynn entscheiden. Isaiah Wynn ist der erfahrenere, eigentlich grundsätzlich auch der bessere Spieler. Wenn aber die Entscheidung nicht getroffen wurde, ich glaube nicht, dass Liam Eikenberg diesen Riesensprung nach vorne gemacht hat, heißt es, dass auch Isaiah Wynn nicht wirklich überzeugt. Und letztendlich ist ja, was habe ich so schön gelesen, Terrence Armstead ist ein Injury to happen oder ein Injury waiting. Das heißt von wegen, der wird unter Garantie ausfallen und dann muss Isaiah Wynn ja einspringen. Das finde ich, ich hatte große Hoffnungen drauf gesetzt und ehrlich gesagt finde ich das kritisch, dass die Entscheidung da nicht eindeutig zugunsten von Isaiah Wynn ausfällt.
Ja, okay. Ich weiß nicht, Tobi, steckt da mehr Taktik dahinter?
Nee, ich würde einfach genau das unterstreichen wollen. Wenn Terron Armstead in der Lage ist, Left Tackle zu spielen, wird Isaiah Wynn Guard spielen. Und Mike McDaniel hat es einzig und allein deswegen offen gelassen, weil Terron Armstead separat momentan trainiert, also nicht mit dem Team. Aber auch da mache ich mir keine Sorgen. Das hat er ja fast die komplette letzte Saison gemacht. Natürlich ist er verletzungsanfällig. Natürlich wird er wahrscheinlich nicht 17 Spiele spielen können, aber wenn wir die meiste Zeit mit Left Tackle Armstead und Left Guard Isaiah Wynn spielen, bin ich wesentlich entspannter, als wenn Liam Eikenberg das tun würde. Der ist ja erstens jetzt unser Backup Center, was auch schon kurios genug ist, aber zu mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen und es ist keine Bold Prediction, wenn ich sage, es ist die letzte Saison von Liam Eikenberg im Trikot der Miami Dolphins. Also ich denke, da bin ich kein großer Prophet, wenn ich sage, wir ziehen ihn dieses Jahr noch mit durch und nächstes Jahr hat sich die Sache dann.
Da sagst du das nicht zu früh, man weiß nie.
Das aber hätte Austin Jackson schon vorletztes Jahr behauptet und von Noah Igbinoghini auch.
Der ist ja jetzt weg. Du bist
ja, ja, aber ein paar Jahre zu spät. Ja,
jetzt kannst du endlich den Namen aussprechen und dann ist er weg, ne? Schlimm.
Hallo, hallo, hallo. Ohne Igbinoghini hätten wir letzte Saison keine Playoffs gespielt.
Ja, das kann just man sehen. Das just kann man sehen. Auch er, so sagen, ja.
Er hat die Interception gefangen, die das Spiel geendet hat. Das war der Sieg gegen die Steelers, glaube ich. Von daher, alles gut. Und dann haben wir die News auch schon fast durch. Und jetzt kommen wir zum Practice Squad. Tobi, Michi, ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Ihr dürft natürlich hier einen Spieler mal so ein bisschen rausnehmen, wenn ihr möchtet, und sagen, dass ihr das gut oder schlecht findet. Ich werde erstmal für alle da draußen das Practice Squad einmal vorlesen. Dann habt ihr die Namen zumindest mal gehört. Kurz noch zur Info, aus dem Practice Squad können jeden Spieltag kann bis zu dreimal ein Spieler, bevor er in den Kader aufgenommen werden muss oder vom Practice Squad runter muss, evaluated werden. Das heißt, der Spieler darf dann auch mitspielen. Gibt ein paar interessante Namen, die, denke ich, auf dem Practice Squad sind, die wir auch sehen werden in der Regular Season, aber sie gehören nicht zum offiziellen, also nicht zum 53er-Kader, sondern sind im Practice-Squad. Dazu, ich gehe einfach mal von oben los. Die Namen sind alphabetisch nach Nachnamen sortiert. Nicht wundern, falls hier irgendwer irgendwas denkt, warum ich die so vorlese. Und zwar, wir fangen an mit Ethan Bonner, Cornerback. Nick Bowers, Tight End. Robbie Chosen, Wide Receiver. Tanner Connor, Tight End. Darrington Evans, Running Back. Cameron Good, Linebacker. Deshaun Hand, Defensive Tackle, Chazen Hines, O-Liner, Alexander Johnson, Linebacker, Joshua Kalu, Safety, Rashad Lawrence, Defensive Tackle, Braylon Sanders, Wide Receiver, James Tunstall, nicht Laramie Tunstall, das wäre cooler, Tackle, Alamah Uluave, O-Liner, Rely Webb, Wide Receiver und Chase Winovich wird als Defensive End geführt. So, Tobi, welchen Spieler möchtest du denn reden?
Gut, dass ich anfange. Ist tatsächlich einer meiner Wunschspieler gewesen, von denen ich gelesen hatte, dass sie den Cut nicht überstehen. Chase Winovich, Edge Defender. Finde ich mega, dass wir einen Spieler von dem Potenzial bei uns im Practice Squad haben und erhöht meiner Meinung nach die Tiefe auf der Defensive End Position erheblich. Nicht alleine, weil er 53 Spiele in der Liga mitbringt, nicht nur, weil er 70 Tackles und 12 Sacks mitbringt, nicht nur, weil er 3 Jahre gegen uns gespielt und da eigentlich auch immer gut ausgesehen hat, sondern weil ich denke, dass gerade auch ihm die Veränderung vielleicht gut tun würde. Also ich meine, seine ersten 2 Jahre in der Liga waren überragend, 2019, 2020. Und dann ist es bei ihm so ein bisschen eingeschlafen. Sein letztes Jahr in New England war jetzt nicht sonderlich gut. In Cleveland hat er nicht wirklich überzeugt. Aber ich traue Vic Fangio zu, dass er aus Chase Winovich tatsächlich wieder einen guten Defensive End und einen guten Pass Rusher machen kann. Und wenn ich sehe, dass der dann bei uns in der Rotation an Nummer 4 steht, dann bin ich mehr oder weniger sehr positiv gestimmt, dass das was Gutes werden kann.
Ja gut, er steht ja erstmal im Practice Squad, das heißt, er steht in Rotation irgendwo an Nummer 7 oder so.
Naja, also wie viele Defensive Ends haben wir denn in der Regel, die Defensive End spielen können? Und selbst wenn er im Depth Chart oder wo auch immer Nummer 7 geführt würde, traue ich ihm durchaus zu, die Nummer 4 zu werden. Also ich sehe ihn da ganz klar in der Reihenfolge. Und ich sehe auch keinen Grund, weswegen er vor dem Spiel gegen die Chargers nicht elevated werden würde. Das würde mich überraschen, wenn er das nicht tun würde.
Okay, high praise. Ich bin da deutlich skeptischer. Ich glaube, Chase Winovich ist aber done. Weil, wie gesagt, er konnte sich in New England nach 2 Jahren nicht mehr durchsetzen. Bei den Browns konnte er sich nicht durchsetzen. So what? Ich kenne tatsächlich seine Injury-List jetzt nicht, aber ist sicherlich ein Spieler, den wir vielleicht ein, zwei Mal sehen werden, wenn wir Verletzungen haben. Darüber hinaus muss man mal schauen, was es wird. Micho, was möchtest du dir auch einen Spieler raussuchen?
Ja, ich hätte da einen Spieler, einen, der nicht so bekannt ist wie Chase Winovich. Chase Winovich war ja ehemaliger First-Round-Pick. Wäre natürlich ein Spieler, über den man reden muss. Das ist der
Third-Round-Pick.
Egal. Mhm. Ist der bekannteste Spieler, über den man reden muss. Ich glaube, er könnte uns irgendwann Tiefe bringen. Aber das ist auch alles. Ich würde gerne über einen Spieler reden bei einer Position, wo wir wirkliche Sorgen haben. Ich würde nämlich gerne über James Tunstall, seines Zeichens O-Liner, reden. Von Cincinnati. Er kommt aus Cincinnati. Und er ist jetzt kein Starting-Kaliber normalerweise. Er ist als Tackle gelistet, würde aber, glaube ich, in der NFL eher Guard spielen. Der ist ein sehr guter Run-Blocker. Kann da auch ordentlich pushen und pullen. Probleme hat er eher in Pass-Protection, wo fehlende Athletik ihm zu schaffen macht. Also er hat auch eine relativ schlechte Fußarbeit, gerade in Pass-Protection, setzt er den Anker auch nicht richtig, aber ich glaube, das ist etwas, woran man arbeiten kann. Die fehlende Athletik ist eine körperliche Geschichte und er wird dann sehr schnell, vor allen Dingen von Speed-Rushern, eben weil er halt eben auch nicht so beweglich ist, sehr schnell, die kommen sehr schnell an ihm vorbei. Es ist einfach so. Und er kann dementsprechend nicht vernünftig, eben weil ihm auch die Beweglichkeit so ein bisschen fehlt, sich adjusten. Aber im Run-Game könnte er dann tatsächlich uns richtig nach vorne bringen. Und vor allen Dingen dann, wenn er Guard spielen würde und nicht Tackle. Also ich glaube, seine Zukunft könnte bei uns halt eben Guard sein. Und zwar genau in dem Moment, wenn wir in der O-Line Verletzungsprobleme kriegen. Und auch dann wäre er kein Starter. Aber er wäre einer, den man dann auf jeden Fall aus dem Practice Squad hochziehen könnte, um ihn da zumindest als Backup mit in die Rotation zu nehmen. Er muss noch an sich arbeiten, keine Frage. Aber wie gesagt, in der Rolle würde ich ihn sehen und finde, dass er deswegen, er hat mehr Chancen tatsächlich als so einige andere im Practice Squad dann wirklich mal elevated zu werden. Auch wenn man den Namen nicht wirklich kennt und auf der Liste hat.
Wunderbar, danke dafür, sich da um einen Undrafted Free Agent noch mal zu kümmern. Immer wieder spannend, auch diese Einblicke zu haben. Und damit sind wir mit dem Newsblock über die Miami Dolphins durch. Und jetzt geht's in die Woche 1 Preview. Endlich ist es soweit. Wir gehen rein. Woche 1, Miami Dolphins zu Gast bei den LA Chargers. Und damit begrüßen wir, wie schon angekündigt, Basti vom Blitztalk Podcast. Moin Basti, schön, dass du da bist.
Servus, hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Die Saison geht wieder los. Ich hoffe, du bist mindestens genauso gehypt wie wir. Aber wer bist du überhaupt? Du bist offensichtlich Experte bei den Chargers, sonst hätten wir dich vermutlich heute nicht eingeladen. Und erzähl einfach mal ein bisschen was zu deiner Person.
Jo, gerne, gerne. Mein Name ist Basti. Ich komme aus dem wunderschönen Nürnberg. Ich bin Chargers-Fan, jetzt glaube ich schon so seit 2016 ungefähr, war damals in den USA an der Westküste, habe mich in die Stadt San Diego verliebt und dann wurde ich Fan der San Diego Chargers und ich glaube, ich habe das Pech mitgebracht. Ich glaube, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später kam dann der Umzug nach L.A. Ist aber auch in Ordnung, ich bin Chargers-Fan geblieben und habe jetzt seit letztem Jahr, also jetzt seit gut eineinhalb Jahren, den Podcast German Blitz Talk mit meinen zwei wundervollen Hosts, dem Finn und dem Dorian. Und genau, wir versuchen da so die deutsche Chargers-Community irgendwie zusammenzuhalten und zusammenzuholen. Viel auf Twitter, viel am Podcast. Und genau, wer Fragen an bezüglich der Chargers hat, immer gerne an uns raushauen.
So nämlich, einfach überall erstmal reinfolgen. Und ich war gerade schon so ein bisschen so, und dann habe ich mich in die Stadt verliebt und dann ist mir im ersten Moment ich so, okay, wann sind die Chargers gewechselt? Weil ich, ja. Warst du schon mal in L.A.?
Ich war schon mal in L.A., ja. Ich war schon mal, ich finde sie auch schöner als die meisten Deutschen. Und ich fliege auch jetzt Week 8 gegen die Bears wieder hin.
Okay, krass. Also ich war halt einmal in L.A., weil ich da eine Freundin besucht habe. Mhm. Oh, die Stadt ist schon anstrengend. Vielleicht liegt es daran, weil ich danach in San Francisco war und das einfach schon ein Kontrast irgendwo auch ist. Oh, ich konnte mich nicht so ganz anfreunden.
Ja, ich bin so kein San Francisco-Fan. Ich hatte in San Francisco immer so harte München-Vibes. So irgendwie alle sind reicher als du, alle wissen das, alle lassen es sich merken, alle sind irgendwie ein bisschen gestresster. Da ist so L.A., Venice Beach, da einfach mal den Skateboardern den ganzen Tag zuschauen, riecht überall so leicht nach Gras, du hast das Meer, du hast Sonne, Palmen. Das sind schon so meine Gefühlslage, die ich dann schon feiere.
Okay. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil, also ich lebe halt jetzt seit ja, 4 Jahren, schon mehr als 4 Jahre, fast 4,5 Jahren in München.
Okay.
Aber ich verstehe, was du meinst, weil ja, San Francisco könnte man quasi so ein bisschen mit München vergleichen, was halt vom,
finde ich schon, ja.
Von den Kosten her auch einfach. Und na klar hast du dann halt das ja, Klientel. So beschreibt man es, glaube ich. Das stimmt schon. Vor der Stadt fand ich San Francisco ein bisschen cooler. Einfach weil es so ein bisschen von der Stadt einfach ein bisschen pfiffiger oder eckig, kantiger war. Aber gut, wir kommen ein bisschen ab vom Thema. du hast gerade gesagt, ihr habt einen Podcast, German Blitztalk Podcast, da geht es um die Chargers. Ihr habt diese Woche wahrscheinlich auch noch eine Episode, oder?
Ja, wir sind diese Woche richtig busy. Also ich darf heute hier bei euch aufnehmen. Wir nehmen an dem Dienstag auf. Zeitgleich ist der Kollege, der Finn, bei einem AFC-Roundtable noch am Start. Und morgen nehmen wir wieder auf. Also es gibt jetzt die Woche endlich wieder richtig, richtig viel Content, der einem auch richtig leicht von der Zunge geht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Offseason, ja, man redet viel, man findet dann doch immer Themen. Aber jetzt wirklich über ein Spiel reden ist einfach nur mega und ich freue mich riesig.
100%. Weil, also wir haben eine Saison, haben wir mal wirklich komplett durchgezogen. Auch die komplette Offseason, jede Woche.
Ja, ich glaube, es war 2 Saisons, Entschuldigung.
Was, echt 2 Saisons? Mhm. Aber dann war echt so, wir haben dann auch gesagt, Nee, und jetzt machen wir jedes Jahr so einen Monat, dann im zweiten Monat, wenn wir Pause haben, dann machen wir so alle zwei Wochen und wir rampen sozusagen langsam wieder auf. Aber es, Offseason ist halt nicht ganz so, nicht ganz so spannend. Also man hat zwar Themen, aber nach dem Draft ist halt so, okay, schön mit Ö. Und wir schauen mal, was so ist. Aber dann kann ich bei euch ab Donnerstag oder wann gibt's die Folge, damit ich
Donnerstag, da nicht. Genau. Cool.
Ja. Nice. Wenn wir aber schon über Off- und Preseason gesprochen haben, dann gehen wir mal so ein bisschen in die Chargers rein. Ich muss gestehen, ich habe eure Off- und Preseason-Podcast jetzt nicht so individuell so viel gehört. Ja.
Alles
aber gut. Wie zufrieden bist du denn mit der Off- und der Preseason der Chargers?
Prinzipiell ja, zufrieden. Die Saison hat ja episch aufgehört, leider nicht im positiven Sinne. Wir hatten ja, glaube ich, die höchste Führung in einem Playoff-Spiel, die wir dann verspielt haben. Wir haben zwischenzeitlich 27-0 geführt und dann noch 31-30 verloren.
Frag mal die Fake zu diesem Thema.
Ja, genau, ja. Von daher, bei denen war es von der Punktedifferenz war es ja nur 28-3, aber ich glaube, im Super Bowl schwingt das noch mehr mit. Ja, aber das war so ein bisschen, wo wir alle so, ja, wo der Hype echt niedrig war. Und der baut sich jetzt langsam wieder auf und der baut sich eher logisch auf. So die Offseason davor waren ganz viele splashy Moves und ja, die Chargers waren überall Off-Season-Darling und da war man die ganze Zeit hyped und ist Mörder-hyped durch die Off-Season geflogen und voll in Week One rein. Und dieses Jahr ist es mehr so ein bisschen, es hat sich mehr langsam aufgebaut und es hat sich alles gut angefühlt und richtig angefühlt. Und deswegen, aber mehr auf einer logischen Ebene und nicht so sehr auf einer emotionalen Ebene, dass wir da sagen, wir sind komplett all in, aber ja, rein logisch gesehen, wie viele Teams in der AFC West sind wir in einem Window, das sich wahrscheinlich auch bald schließen wird. Deswegen glaub ich schon, dass wir ein gutes Team haben und da sicherlich ein Wörtchen mitreden können in dieser Saison.
Ja, ich meine, du hast gerade schon von Fenster gesprochen, das hängt ja meist auch in gewisser Art und Weise und die Dolphins befinden sich ja quasi im identischen Fenster, weil wir gleichzeitig einen Quarterback gedraftet haben.
Oh, du hast angefangen, ich nicht.
Ich habe nur gesagt, dass wir gleichzeitig einen Quarterback gedraftet haben. Ihr habt ja euren Quarterback bezahlt.
Ja.
Kurz dazu, weil ich meine, wir haben die Diskussion natürlich geführt über Quarterbacks und wie viel man bezahlen sollte und Tua und Herbert und so weiter. Das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Aber kurz so von deiner Seite, vielleicht damit wir da auch von einem Fan, von einem, der einfach deutlich mehr Expertise hat bei den Chargers, zufrieden mit dem Vertrag oder sagst du, schwierig, hätte ein bisschen weniger sein können oder wie siehst du das Ganze?
Ja, also ich denke, er ist fair. Es war klar, dass er irgendwann bestbezahlter Quarterback der NFL sein wird, wenn Joe Burrow nicht vorher noch richtig zuschlägt. Also er hat jetzt 5 Jahre 262,5 Millionen Dollar bekommen. Ja, sind irgendwas, weiß ich gar nicht im Kopf, 52,5 pro Saison im Durchschnitt. Und das muss man für jemanden wie Justin Herbert zahlen. Auch wenn er noch kein Playoff-Spiel gewonnen hat, auch wenn er noch nicht die dominante Saison gespielt hat, er ist ein super Quarterback und es war klar, dass er niemals Free Agency oder niemals Free Agent wird und deswegen ist der Vertrag auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Wenn man sich den Cap-Hit anschaut, der geht, glaube ich, die ersten 3 Jahre noch, hat dann auf einmal im vorletzten Jahr ein Cap-Hit von 70 Millionen Dollar, Entschuldigung. Und da weiß ich genau, okay, da steht die nächste Verlängerung an und das ist dann auch in Ordnung. Aber er ist einfach ein Franchise-Quarterback und ein sehr, sehr guter dazu, der eigentlich jeden Wurf machen kann, dazu Gardemaß hat, hyperintelligent ist und jetzt auch als Leader immer lauter und präsenter wird. Von daher war es alternativlos und das ist natürlich sehr, sehr viel, aber ja, für gute Quarterbacks musst du viel Geld zahlen. Von daher ist es in Ordnung.
Danke dafür, ja. Und ja, ist eine Quarterback-Liga, da ist das leider so. Was heißt leider? Ich meine, ist halt schwierig, wenn sich alles immer mehr auf eine Position zuspitzt. Aber aktuell ist der Weg halt so. Wunderbar, danke für die Antwort. Tobi, dann würde ich den Staffelstab sozusagen einfach an dich weiterreichen. Und welche Fragen hast du?
Die allererste Frage, die mir auf der Seele brennt, ist wahrscheinlich eher eine Frage, die du vor der Saison wahrscheinlich nur bedingt beantworten kannst. Wie sieht's aus mit Khalil Mack? Also der ist ja nur schon mal ein bisschen was älter, ne? Wie viel hat er noch im Tank? Wie washed ist der? Und was kann man von dem erwarten? Oder besser gesagt, lebt er von mehr als seinem Namen und seiner Vergangenheit? Und wie viel kommt da noch?
Ja, an sich berechtigte Frage. Also er hat letzte Saison 16 oder 17 Spiele gemacht, also er hat die Saison durchgespielt, hatte, glaube ich, 8,5 Sacks, wenn ich ungefähr 8,5, können auch 9,5 gewesen sein. Ich glaube, es war nicht Double Digit. Man muss aber dazu sagen, dass Joey Bosa gefehlt hat und der komplette Chargers Pass Rush war vor allem auf Edge eigentlich nur aus Khalil Mack bestand. Von daher hat er letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Hat jetzt wieder ein bisschen an Masse zugenommen. Er und auch Joey Bosa haben da in der Offseason drüber gesprochen. Und ich glaube schon, dass er noch was im Tank hat und dass er, also er ist definitiv nicht mehr auf dem Niveau von 2015 oder ich weiß gar nicht, wann sein letztes Jahr der Raiders war. Aber das war auch abartig. Das war wahrscheinlich das beste Jahr eines Edge Rushers, das ich je gesehen habe. Und ich meine, da waren immer noch Leute wie J.J. Watt und Von Miller dabei, aber dieses Khalil Mack, ja, das wird er nicht mehr erreichen, das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, dass er immer noch deutlich mehr im Tank hat, als das, was die breite Football-Community denkt. Und ich glaube, dass er schon eine starke Saison spielen wird, vor allem, wenn Joey Bosa auf der anderen Seite fit bleiben sollte. Wenn die beiden eine komplette Saison spielen, dann werden sie auch richtig starke Nummer oder Zahlen auflegen, bin ich schon der Meinung.
Da sprichst du dann auch gleich die zweite Frage an. Wie sieht's da aus mit Joey Bosa? Ist der zu 100% fit und geht der neu und frisch gestärkt in die Saison rein? Oder besser gesagt, was kann unsere O-Line von eurem Pass Rush erwarten?
Prinzipiell ist er fit. Er hatte letztes Jahr hat er sich in Woche 3 eine Leistenverletzung zugezogen. Musste dann an der Leiste operiert werden. Dabei kam raus, dass er auch noch an der anderen Seite der Leiste operiert werden muss, weil der andere Muskel wohl noch irgendwie an der letzten Phase am Knochen hing. Er gesagt hat, naja, das waren Themen, die haben ihn Jahre beschäftigt, die haben wehgetan, die haben geschmerzt, aber da hat er durchgespielt. Und jetzt fühlt er sich das erste Mal schmerzfrei. Ich meine, gut, das sagt auch jeder Spieler mit Offseason. Und ich glaube aber schon, dass er da wirklich reinkommt, weiß, dass auch er im Jaguars-Game, im Playoff-Game letzte Saison keine gute Figur gemacht hat, dass er da ein Mitgrund war, warum wir dieses Spiel verloren haben. Und ich glaube, das nervt ihn und er will jetzt einfach wieder nur gut sein, will gewinnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das richtig, richtig gut wird von dem, was er diese Saison aufzaubert. Ich meine, du weißt es nie, aber ja, auf dem Papier ist er erstmal gesund. Er sah gesund aus dem Training Camp, hat da auch kaum Veteran Rest Days oder was gehabt. Also das ist ein Zeichen dafür, dass er bei 100% ist.
Ja gut, dann vielleicht eine Frage, die gerade die Dolphins Community sehr interessiert, ist eine zweigeteilte Frage. Erste Frage, wie schnell ist denn eure Secondary? Und zweite Frage, traust du denen zu, mit dem Stand zu halten oder mit dem mithalten zu können, was die Dolphins wahrscheinlich in Woche 1 auf der anderen Seite auf den Platz zaubern können?
Ja, also das ist schon, ja, es ist natürlich beängstigend, was ihr da auf Wide Receiver habt. Also für mich ohne Frage das beste Wide Receiver Duo der Liga mit Hill und Waddle. wir bekommen JC Jackson nach langer Verletzung zurück. Da weiß noch keiner hundertprozentig, spielt der Week One? Wahrscheinlich ja. Also er hat sehr, sehr viele Teile der Offseason mitgemacht, auch Scrimmage gegen die Saints mitgemacht. Ja, ehemaliger All-Pro oder zumindest Pro Bowl Corner. Vielleicht jetzt nicht unbedingt der schnellste. Michael Davis ist der andere Outside Corner. Der ist zwar groß, aber auch relativ schnell. Und sonst ist es mit der Geschwindigkeit nicht ganz so da, wo man gegen Tyreek Hill und Jalen Waddle sein müsste. Wird sehr, sehr interessant. Kann man dann sicherlich jetzt schon in die taktische Analyse gehen. Ich glaube schon, dass die Chargers da letztes Jahr eine Blaupause aufgelegt haben, wie sie auch dieses Jahr spielen werden gegen die Dolphins, wo sie viel gepresst haben, früh physisch geworden sind innerhalb der Route und so Tyreek Hill und Jalen Waddle erst gar nicht in die Geschwindigkeit haben kommen lassen. Ich denke, dass es darüber gehen muss, weil ja, bei einem 100-Meter-Rennen ist Tyreek Hill definitiv der Erste, der durch die Ziellinie rennt.
Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht bei dir, Micho. Ich würde dann erstmal abgeben. Nicht, dass ich alles auf einmal frage und für dich dann hinterher nicht mehr übrig bleibe.
Gibt noch Fragen. Wenn du gerade schon beim Thema Secondary und Verletzungen warst, reden wir doch mal über Derwin James. Wie sehr baut ihr auf ihn mittlerweile?
Ja, Derwin James ist, denke ich, unangefochten der beste Safety der Liga, ist auch bestbezahlter Safety der Liga. Auch da, wenn es immer heißt, die geizigen Chargers und Dean Spanos, der Owner, ist geizig und gibt kein Geld aus. Also wir haben den highest paid Safety, Joey Bosa hat mal zum highest paid Defender gemacht. Jetzt hat er Justin Herbert über eine Viertelmilliarde Dollar gegeben. Also da ist Geld reingeflossen. Das ist
schon eine ganz schöne Verletzungshistorie, ne?
Ja, er hat eine sehr physische Spielart. Letztes Jahr auch immer mal wieder, ich glaube, 2 oder 3 Spiele ausgesetzt. Ist natürlich schon so, eine Defense mit Derwin James ist besser. Die kannst du in jede Defense stellen und er wird besser.
Oder wenn ich das jetzt besser einfach mal durchgehe, er hatte einen Meniskusriss im Knie. Er hatte einen Bruch im Fuß. Dann war wieder, ich weiß jetzt gar nicht, ob es im selben Knie, wo er operiert worden ist, auch wieder ein Meniskusriss. Dann hatte er einen Harmschwing und was an der Schulter. Er hatte er hatte was am Quadrizeps und er hatte dementsprechend eine Concussion auch noch. Ja. Das hört sich jetzt nicht so an, als würde er alle Spiele durchspielen.
Jetzt muss man mal sagen, das war nicht in einer Saison.
Das ist 4 Jahre verteilt. Seit 2016.
Ja, genau.
Es hört sich nicht so an, als würde er durchspielen.
Ja, ist natürlich die große Frage. Also ich glaube, 2 der Verletzungen kamen damals schon im Training Camp und waren damals Season Ending.
Die Frage ist einfach, wie sehr baut ihr auf den Spieler, der halt immer wieder aus. Ich meine, wir haben die Erfahrung ja selber mit Aaron Armstead gemacht. Beziehungsweise, wie sehr, klar, es gibt die individuelle Qualität des Spielers, aber wie sehr bricht die gesamte Defense-Struktur auseinander, wenn euch Derwin James fehlt?
Prinzipiell haben wir auch letztes Jahr gegen die Dolphins ohne Derwin James gespielt und hatten dann eine sehr gute Defensivleistung. Also ich glaube schon, dass Brandon Staley drumherum schemen kann für 1 oder 2 Spiele. Leider ist unsere Safety-Depth nicht da, wo ich sie gerne hätte. Also ein Season-Ending-Ausfall würde uns definitiv wehtun und würde in der Mission Playoffs sicherlich einen herben Rückschlag bedeuten, weil er einfach richtig gut ist. Die Hoffnung ist, dass er 15 Spiele macht. Dann werden, glaube ich, alle Chargers-Fans zufrieden.
Welche Rolle wird denn bei euch im Kader letztendlich Quentin Johnson, euer Rookie-Wide-Receiver, übernehmen?
Gerade ist er gelistet als Wide-Receiver Nummer 4. Keenan Allen ist der ganz klare Wide-Receiver Number 1. Hat eine unglaubliche Chemistry mit Justin Herbert und wird da definitiv die meisten Targets sehen, vor allem bei Third Down. Also könnt ihr euch schon darauf einstellen, am Sonntag Third and 5 oder länger. Ihr müsst nur Nummer 13 der Chargers suchen, da wird der Ball hingehen, hundertprozentig, in 8 von 10 Fällen. 100% in 8 von 10 Fällen ist auch gut, ja. Also er ist der klare Wide Receiver One. Michael Williams ist für mich die klare Nummer 2. Hat mehr Geschwindigkeit, als man ihm zutraut und kann da vor allem die tiefen Bälle fangen. Und auch Quentin Johnson ist schneller, als man denkt, und wird sicherlich in der neuen Kellen Moore Offense tiefe Bälle fangen, vor allem den Ball irgendwie in Space bekommen. Und ich denke, er wird wahrscheinlich, wenn ich jetzt tippen müsste, wird er 700, 800 Yards machen, best case. Dazu vielleicht 3 oder 4 Touchdowns. So würde ich jetzt mal in einem Best Case Szenario darstellen. Er ist auf jeden Fall nicht der Wide Receiver One, und muss das auch in dieser Offense nicht sein, sondern kann da sich erstmal in seinem Rookie-Jahr an die NFL gewöhnen und da vielleicht eher die easy Targets bekommen und nicht nur die Contested Catches gegen einen Cornerback One.
Ich muss leider jetzt mit der Diskussion anfangen, die eigentlich kaum einer hören will. Trotz allem, ich war halt Pre-Draft bei Justin Herbert höher als bei Tua. Ich war einer der wenigen. Okay. Aber meine Frage ist jetzt ganz schön, also Justin Herbert ist in meinen Augen ein sehr guter Quarterback. Punkt. Brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Allerdings hat er ja noch nicht wirklich den ganz großen Erfolg gehabt, sondern man hat auch immer wieder das Gefühl, dass so ein bisschen der letzte Schritt fehlt. Jetzt hat man alles für ihn getan. Man hat auch einen neuen Offense-Coordinator geholt und so weiter. Wie sehr steht Herbert unter Druck, jetzt wirklich individuell wirklich zu liefern und nicht einfach nur quasi sein Potenzial anzudeuten oder anzuzeigen? Ja.
Also es ist lustig, weil ich hatte Tua damals tatsächlich höher und gut, ich ging sogar so weit, ich habe gesagt, wenn die Dolphins Tua an 5 nehmen, will ich Justin Simmons an 6 haben, der jetzt für den 7. Runden-Pick getradet hat. Von daher bin ich sehr froh, dass ich bei den Chargers nichts zu sagen habe. Bin sehr froh, dass sie damals Justin Herbert genommen haben und ihr Tua, auch wenn ich Tua immer noch mag und ihm sehr viel Erfolg wünsche, außer vielleicht jetzt in der Week 1. Justin Herbert. Ich glaube, dass dieses Bild, dass ihm der letzte Biss fehlt, vielleicht auch ein bisschen falsch ist. Also er hat schon enorm viele Game-Winning-Drives gehabt. Ich müsste jetzt irgendwo die Zahlen raussuchen, aber er war hier in Quarterbacks in den ersten 4 Jahren Game-Winning-Drives, war er relativ weit vorne, wenn nicht sogar ganz weit vorne. Von daher ist das schon was, wo ich sage, er hat bewiesen, dass er auch Klatsch ist. Also da zum Beispiel, wann war das, vor 2 Saisons, das letzte Saisonspiel gegen die Las Vegas Raiders, muss ich nur mal jemand anschauen. Da hat er, glaube ich, im Game oder im Drive, der zum Ausgleich geführt hat, hat er, glaube ich, 4 vierte Versuche an Mann gebracht und das ohne O-Line. Also er ist Klatsch, und ja, ich stimme schon zu. Und an sich bin ich auch immer der Erste, der sagt, Wins are not a QB-Stat. Sag aber auch, wenn jemand eine Viertelmilliarde Dollar bekommt, dann ändert sich das. Und er ist jetzt nicht unter Druck, weil er man muss einfach nur Tape schauen und man sieht, wie gut er ist. Aber er muss jetzt auch dieses Team zum Erfolg führen, das ist klar. Weil du sagst auch, es gab davor viele Gründe, warum er mit dem Team nicht erfolgreich war. Seine Einzelstats sahen ja immer gut aus, aber warum er mit dem Team nicht erfolgreich war, sei es die Verletzungen, sei es der ehemalige Offensive Coordinator mit Joe Lombardi, sei es der ehemalige Head Coach Anthony Lynn. Es gab Gründe, ja, aber du sagst auch schon, man hat jetzt sehr viel getan, diese ganzen Gründe zu eliminieren, und jetzt ist quasi mal die Zeit gekommen, dass er zeigen kann, dass er in dieser AFC West mit den Kansas City Chiefs und mit Patrick Mahomes nicht nur Kopf an Kopf, sich ein Kopf an Kopf Rennen liefern kann, dass er dann knapp verliert, sondern auch zeigen, dass er die Dinger dann auch mal gewinnt.
Also ich könnte jetzt noch mehr Fragen stellen. Ich habe noch einige hier auf meinem Zettel stehen, aber ich will Rico nicht alles wegnehmen, und vielleicht hat Tobi auch noch eine Frage.
Alles gut. Ich überlasse euch ja ganz gerne das Feld. Bevor ich gleich Basti in die Fragerunde an euch schicke, habe ich aber noch eine Frage an euch. Ich fand es witzig, weil Tobi hat es angesprochen, so hey, Defense, und du hast Derwin James angesprochen. Die Frage für mich ist eigentlich, weil Basti hat super erklärt, die Chargers haben ja letzte Saison es geschafft, ich glaube, es war so ziemlich das erste Team, was die Dolphins zum Nachdenken gebracht hat, offensiver Seite.
49ers haben davor gespielt, haben die Woche davor ähnlich gespielt, ja.
Stimmt, ja. Das waren die 49ers, ich war mir nicht sicher, aber ja, es waren diese Back-to-Back-Games an der Westküste. Ja. Aber die Chargers haben es ja geschafft, die Dolphins aus dem Tritt zu bringen. So, Micho, jetzt wäre meine Frage, welche Lehren müssten die Dolphins denn aus diesem Spiel ziehen? Weil auf der Dolphins-offensiven Seite und auch bei der Chargers-defensiven Seite hat sich ja nicht so viel getan. Wenn wir das Spiel andersrum drehen, dann haben beide den Koordinator gewechselt. Defensive Seite bei den Dolphins, McVay Fangio. Die Chargers haben den Kollegen von den Cowboys geholt. So, da hat sich ja viel getan. Aber das andere Duell, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja gerade Dolphins Offense gegen Chargers Defense.
Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen gleich.
Was müssen die Dolphins deiner Meinung nach denn offensiv machen, um nicht wieder in diesen gleichen Fehler reinzulaufen?
Also was man Mike McDaniel eventuell letztes Mal vorbereiten kann, war, dass wir keinen Plan B hatten. Wir haben uns sehr auf den Speed verlassen. Und man muss sagen, dass unsere Spieler auch nicht in Topform waren zu dem Zeitpunkt. Dann wurde halt schön viel Press gespielt. Man hat den Speed irgendwo aus dem Spiel rausgenommen. Und dann fehlte irgendwo so ein bisschen der Plan B. Den haben wir, glaube ich, diese Saison. Und das wäre halt eben eine Frage auch an Basti gewesen. Wir kommen jetzt zusätzlich noch, erstmal haben wir meiner Meinung nach mit Braxton Berrios, mit einem verbesserten Esum Kanma und vielleicht auch nochmal mit Cedric Wilson eine bessere Nummer 3, falls es darauf ankommt. Und wir hätten zusätzlich Speed aus dem Backfield und zusätzlich scheint unser Running Game diesmal besser zu laufen. Das heißt, wir haben eine andere Baseline und wir haben einen Plan B, auf den wir ausweichen können. Und da wäre die Frage halt eben, alle zielen immer auf die Secondary wegen dem Speed. Wie sieht's mit der Run-Verteidigung vor allen Dingen auf Linebacker-Ebene aus? Mhm. Weil da müssen wir, glaube ich, dann attackieren, wenn die Chargers gegen uns genauso spielen. Und spätestens, wenn sie dann zum Beispiel vorrücken müssen und mehr an den Knees hier so zwischen den Hashmarks irgendwie so 3 bis 6, 7 Yards, wenn das zugemacht wird, dann kommt wieder der Speed zum Tragen. So soll es eigentlich aussehen. Da wäre die Frage, wie die Chargers dagegen aufgestellt sind.
Das ist ganz, ganz schön, wie du die Frage eingeleitet hast, weil das nämlich schon meine Frage beantwortet oder meine erste Frage beantwortet hat. So quasi, wie das letzte Mal sah die Dolphins Offense nicht gut aus gegen die Chargers. Was machen sie anders? Okay, der Plan B. Verstanden. Prinzipiell, Run Defense war letztes Jahr schlecht von den Zahlen her. Ich glaube, sie waren wieder relativ weit hinten. Ich glaube, Nummer 30 ging den Run. Das sah vor allem Anfang der Saison, als Austin Johnson fit war, der jetzt auch zurückgekommen ist, als Sebastian Joseph Day fit war, als Mac und Bosa gespielt haben, sah das anders aus. Da war die Defensive Line gut gegen den Run. Austin Johnson hatte, glaube ich, sogar eine der höchsten Run-Stop-Rates aller Defensive Tackles nach Aaron Jones und Aaron Donalds und Chris Jones so rum. Von daher, das sieht gut aus. Wo die Chargers dann über die Saison Probleme bekommen haben, war dann, als Joey Bosa ausgefallen ist und Kyle Van Noy, den ihr ja auch noch kennt, unser Starting Edge Rusher war, ja, ging halt jeder Run outside auf seine Seite und er ist ein cooler Kerl, ist ein netter Dude, lustig, war auch gut in Coverage, war dann gegen Ende so auch gut gegen den Pass, aber er ist halt einfach kein Run-Defender. Das hat man gemerkt und die Chargers hatten unglaublich viele Explosive Plays in der Defense oder im Run-Game zugelassen. Und das hat so die ganze Statistik runtergezogen und das gibt auch so dieses Narrativ wieder, die Chargers sind immer noch schlecht in Run-Defense und deswegen haben sie schlechte Defensive Tackle. Ich glaube, vor allem Week 1 wird die Run-Defense, was die D-Line angeht, gut sein. Ich glaube, sie werden da gegen den Run gut mithalten können. Auf Linebacker, das war so eigentlich unsere einzige große Free-Agency-Acquisition, haben wir Eric Kendricks geholt, den ehemaligen Pro-Bowl-Linebacker der Minnesota Vikings. Und haben Kenneth Murray auf Linebacker. Kenneth Murray, ja, eigentlich schon ein sicherer Bust, wenn man ehrlich ist. Wurde in derselben Saison gedraftet wie Tua und Justin Herbert. Lebt jetzt aber mit Eric Kendricks an der Seite auf. Und das ist die ganz, ganz große Frage. Können die beiden Linebacker wirklich gegen den Run bestehen? Eric Kendricks eigentlich ein bisschen besser in Coverage. Aber ja, das ist das große Fragezeichen. Ich glaube, sie können es auch mit einem Derwin James, der vermutlich oft nah an der Box spielen wird. Glaube ich schon, dass die Chargers in der Lage sind, die Line of Scrimmage zu dominieren und damit auch das Run-Game ja, in Zaum zu halten.
Woran hat es denn dann letztendlich, also ihr habt ja bewiesen gegen uns, dass ihr in der Defense durchaus um eure Schwächen drumherum schieben könnt. Ihr habt mit Justin Herbert einen guten Quarterback, ihr habt gute Wide Receiver gehabt. Ja, woran hat es denn dann letztendlich gelegen, dass ihr in den Playoffs dann so eingegangen seid? Tatsächlich.
Ja. Anders kann man es ja nicht ausdrücken. Ja, also wenn du mit 27-7 in die Halbzeit gehst und dann in der zweiten Halbzeit, glaube ich, 10 Rushing Yards total hast, dann weißt du eigentlich genau, woran es gelegen hat. Also wir haben das Run-Game die komplette Saison über einfach überhaupt nicht zum Laufen gebracht. Offensive Coordinator Joe Lombardi war da sicherlich absolut keine Hilfe. War ganz schwer, was er da gecallt hat. Also ich weiß noch genau, wie wir unsere Blitztalk-Folge vor dem Miami-Game aufgenommen haben. Und wir da saßen, wir haben einfach nur noch gelacht und gesagt, okay, die Folge kann man nicht ernst nehmen. Eine unserer lustigsten Folgen, die hat richtig wenig Zuhörer gehabt. Das war eine unserer lustigsten Folgen, weil wir so viel Spaß hatten und wir fanden die so gut. Und wir haben auch gesagt, Mensch, so ein Mike McDaniel als Playcaller zu haben und wir sitzen hier mit Stick Lombardi, wie wir ihn genannt haben. Also ja, es war dann sehr oft der Vergleich mit Madden. Und das war, denke ich, einer der Hauptgründe, dass wir da einfach in der zweiten Halbzeit so eingegangen sind. Dazu kam halt noch das Verletzungspech, das uns die ganze Saison begleitet hat. JC Jackson auf IR, Joey Bosa, Rashawn Slater, Justin Herbert war irgendwann, ja, ab, ich glaube, gegen die Dolphins ungefähr war er wieder einigermaßen fit, aber hatte auch eine starke Rippenprellung oder ja, Rippenfellriss, irgendwie sowas und konnte eigentlich überhaupt nicht werfen. Weiß nicht, habe ich auch Sean Slater schon gesagt. Es war so viele Verletzungen und dann kam im Playoff-Spiel kamen halt noch zwei Stück dazu und das waren die zwei, die zu viel waren. Du konntest den Ball nicht laufen und deswegen war es dann früher aus als erhofft und deswegen musste Joe Lombardi dann im Endeffekt auch seinen Hut nehmen.
Ja, aber diese Saison, ich meine, das Ziel ist klar. Das Ziel ist der Super Bowl, aber das hat jeder Spieler. Ich glaube, das haben selbst die Spieler von den Cardinals und von den Texans sagen, wir wollen den Super Bowl holen. Mhm. Ja. Aber wie weit müsst ihr kommen? Ich meine, ihr seid ja auch in dem Fenster. Wie weit müsst ihr kommen, damit ihr die Saison als Erfolg wertet? Reicht das AFC Championship Game? Muss es der Super Bowl rein? Reicht ein Playoff-Sieg? Wie weit
müsst ihr kommen? Naja, prinzipiell, du hast halt als Chargers einfach das unglaubliche Problem, dass du gegen die Chiefs spielen musst, zweimal die Saison, dass die in deiner Division sind und sie haben Patrick Mahomes, Andy Reid und Travis Kelce. Und sie haben letztes Jahr Tyreek Hill verloren und haben trotzdem den Super Bowl gewonnen. Also Was willst du da machen? Das heißt, als Chargers bist du realistisch gesehen, egal was du machst, erstmal Best Case Platz 5 im Playoff-Ranking. Das heißt, du hast immer ein Auswärtsspiel. Jetzt bitte keine dummen Witze über Chargers-Fans und die nicht vorhanden sind. Ja, wir haben immer Auswärtsspiele, aber du musst nach Cincinnati oder musst nach Buffalo oder musst irgendwo hin, wo man nicht spielen will. Von daher, ja, komm in dieser schwierigen AFC West, komm in die Playoffs und dann blamier dich nicht. So hat es, glaube ich, diese Woche ein Chargers Beatwriter geschrieben. In die Playoffs kommen ist schwer genug, wenn du dir die Teams anschaust. Irgendjemand wird da blöd aussehen und dann, ja, dann kannst du wieder an einem Game-Winning-Field-Goal von einem Kicker lieben, dass er macht oder nicht macht, um weiterzukommen. Von daher, traue ich mich jetzt dann nicht ganz zuzusagen, okay, alles unter AFC Championship Game ist eine enttäuschende Saison. Aber eigentlich auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man so viel investiert in den Kader, wie es die Chargers jetzt gemacht haben, und wenn man in so einer All-In-Saison ist, bei der man in der nächsten Saison, glaube ich, schon bei minus 50 Millionen Cap-Space ist, wenn du jetzt nicht was reißen willst, wann dann? Also,
dann sehen wir uns ja spätestens im Championship-Game wieder.
Genau, spätestens im Championship-Game können wir uns wiedersehen, würde ich heute so unterschreiben. Ja.
Letzte Frage, die ich tatsächlich noch habe. Wenn du dir den Kader der Dolphins anguckst, ist ja auch immer ein Komplettpaket. Du hast vorhin schon gesagt, Tyreek Hill, Jalen Waddle und so weiter und so fort. Aber vor welchem Spieler, wirklich, meine jetzt Spieler ganz alleine im System, sagst du von wegen, vor dem Spieler habe ich wirklich tatsächlich Angst, speziell gegen uns? Ist es wirklich Tyreek Hill?
Das ist eine gute Frage. Lass es mich gedanklich nochmal durchgehen.
Dann kann ich ja schon mal sagen, bei wie es bei euch wäre. Bei mir wäre es tatsächlich, weil ich nicht glaube, dass Joey Bosa fit ist, wirklich fit ist. Irgendwie glaube ich daran nicht dran. Deswegen ist es bei mir tatsächlich Mike Williams, weil der dieses absolute Big Play-Potenzial hat. Immer mal wieder passieren kann. Das wäre bei mir der Fall. Auch wenn ich Joey Bosa und Keenan Allen und Justin Herbert für die besseren und wichtigeren Spieler halte, ganz speziell Mike Williams, dass es von dem man Angst hätte.
Ich gehe mal auch wieder, wenn wir aufs Spiel letzte Saison schauen, gehe ich mit Christian Wilkins. Wir haben mit Zion Johnson einen Guard, der in sein zweites Jahr geht, hat eine solide Rookie-Season gespielt als Right Guard mit Ups und Downs. Gegen Wilkins war das definitiv ein Down-Game, das er hatte. Geht jetzt auf die linke Seite und der Kollege Jamari Sayer, der letztes Jahr Left Tackle gespielt hat, ist jetzt unser Right Guard. Und die beiden jetzt im ersten Saisonspiel gegen Christian Wilkins, das ist was, wo ich echt hoffe, dass unser erfahrener, auch ehemaliger All-Pro-Center Corey Linsley da die Protections richtig callt und seine jungen Spieler mit an die Hand nimmt und führt. Aber der hat letztes Jahr schon richtig aufgezaubert gegen uns. Und wenn das wieder passiert und Justin Herbert nur Druck durch die Mitte kriegt, dann will ich das nicht unbedingt sehen.
Aber danke, dass du es nochmal gesagt hast. Ich werde nämlich immer wieder belächelt, wenn ich sage, wie wichtig so ein Center ist, auch wegen Protection Calls und so weiter und so fort. Wird mir immer gesagt, von wegen, ja, das kann auch ein Quarterback. Guter Quarterback kann das, der braucht keinen Center. Sorry, ich halte das für so wichtig. Danke nochmal für den Kommentar. Und dann gebe ich jetzt zurück an Rico und Tobi.
Wow. Micho, schön, wie du da versuchst, dir über die Saison immer wieder so einzelne Argumente zu holen, um dich über Wasser zu halten. Vollkommen fair. danke, Basti, für die Antworten. Eine Frage habe ich dir ja quasi schon vorentlockt mit den Lehren aus dem Spiel der letzten Saison. Was für Fragen hättest du denn noch?
Ja, die allerwichtigste, ich weiß nicht, die wird auch denke ich, bei euch sehr, sehr wichtig sein. Erste Frage ist, spielt Teron Armstead?
Also dadurch, dass wir am Dienstag aufnehmen, ist das so ein bisschen schwierig. Aber Tobi, hast du da mehr Informationen?
Also wir hatten ja eben im Vorgespräch in den News, glaube ich, schon mal über Teron Armstead gesprochen, auch über die Left-Guard-Position. Ich gehe davon aus, dass er spielt. Also momentan Stand Dienstagnachmittag trainiert er zwar separat vom Team, aber er trainiert. Er hat im letzten Jahr auch die meisten Trainings ausgesetzt und hat dann die Spiele gespielt. Ich gehe davon aus, dass er zumindest beim ersten Snap der Saison auf dem Platz steht. Ob er das am Ende des Spiels immer noch tut, ist eine andere Frage, aber ich denke, spielen wird er. Beginnen auf jeden Fall.
Okay, ja, ich denke wahrscheinlich auch, dass Leute mit seiner Erfahrung nicht viel Teamtraining brauchen, um dann am Ende auf dem Platz zu stehen. Weil ich muss schon sagen, also wenn Armstead auch noch ausfallen würde und ich mir die Line of Scrimmage anschaue mit einem fitten Bosa, weil ja, er ist fit, ich glaube das, und Khalil Mack ist fit, das da hätten die Chargers schon einen Vorteil. Von daher ist das, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, die
das Volk zu findest, das hast du sehr, sehr nett formuliert mit Vorteil. Also, ja. dass sie da nicht mit einem Bus einfach die Dolphins überfahren quasi in der Line, das hätte man auch sagen können, aber es ehrt dich.
Ich bin hier zu Gast bei euch. Ich will, es gibt ja gerade auf Twitter, wir hatten es vor im Vorgespräch schon, gerade US-Twitter, Dolphins, Chargers, gibt es genügend hitzige Diskussionen. Ich wollte hier etwas vermittelnd wirken, aber ja
sehr nett.
Ja, siehst du, so bin ich. Aber das wäre auch so meine nächste Frage. Ich glaube, die hast du auch schon so ein bisschen beantwortet. Wie zufrieden seid ihr mit eurer O-Line und vor allem immer die Jonathan Taylor, Delvin Cook, da wirklich viel Geld geben? Also ich als Fan würde so die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Für das Geld, für die 8 Millionen, das ist ein super soliden Tackle oder einen richtig guten Guard bekommen. Warum wollen wir Geld für Running Backs ausgeben,
das die Liga das nicht macht? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die stellen wir uns eigentlich selber auch immer hier im Podcast.
Weil die stellen wir uns quasi seit 2 Jahren oder so, ne?
Ja, es ist halt, weil es wird ja mal gesagt, und Chris Greer, der General Manager, setzt sich immer hin und sagt, ja, nee, das, wir sehen dies und jenes und toll und ha. Und eigentlich sitzen wir hier seit 2 Jahren und fragen uns, was sehen die, was wir nicht sehen? Weil das, wir denken, ja, okay, cool, jetzt draften wir in Runde 3 einen Center oder einen Guard. Es sind noch auf meinem Board, ich habe noch super coole Spieler. Und wir draften Devon A-Chain. Ich meine, dass der in diese Offense passt, vollkommen fein. Und dann diese, also das ist, es versteht keiner. Also inzwischen, ich verstehe, also es gibt auch keinen, den ich kenne aus der Dolphins-Community, sei es Deutschland, US oder International Dolphins Twitter oder Communities. Es gibt keinen, der das versteht. Und diese Running Back-Debatte finde ich inzwischen ein bisschen witzig, weil die Diskussion da ist ja, also wir werden immer mit allen großen Running Backs irgendwie in Verbindung gebracht und wir schauen uns die Situation ja auch an und wir haben ja auch ein gewisses Interesse, aber es kommt ja nie einer. Also, wir haben Devin Cook nicht geholt, weil er einfach viel zu teuer ist. Also, das, was die Jets bezahlt haben, war ja auch für Delvin Cook. Wenn ich sehe, was ein Sieg bekommt oder einen Barkley nochmal mit diesem Franchise-Tag Plus oder wie man das nennen möchte, der Jacobs von den Raiders ja auch, das. Und dann bekommt Cook so viel. Und ich bin ein riesiger Badgers-Fan. Also so Wisconsin, natürlich hätte ich mich über Taylor gefreut. Aber das hätte bei uns ja einfach auch keine Probleme gelöst. So, das muss man einfach ehrlich sagen. Und das ist okay und cool, dass Spieler wie zum Beispiel Jonathan Taylor verlauten lässt, angeblich, dass er für ein bisschen weniger Geld auch für Miami spielen würde, als das, was er sonst verlangen würde. Und man ist halt, ich meine, das, was die Chargers, das hast du ja auch gesagt, man ist so. Es ist cool zu sehen, dass man ein Ziel ist für gewisse Spieler mit einem gewissen Star-Potenzial oder wie man das nennen möchte. Das finde ich schon ganz cool, weil es zeigt, irgendwo ist man da ein bisschen auf dem richtigen Weg, aber Verständnis dafür, gerade wenn wir uns den Running-Back-Markt anschauen, wenn wir den Draft mal so ein bisschen ausklammern mit den 2 Running-Backs in der ersten Runde, ist das schwierig. Es versteht keiner bei uns so wirklich, warum das so ist. Und wie gesagt, es gibt die, ich hab die Chargers so ein bisschen beneidet, muss ich sagen, als sie dann halt wirklich Linsley geholt haben und Slater gedraftet haben. Also einfach zwei phänomenal gute, starke O-Liner sind. Das hat sich bisher noch nicht so ausgezahlt, weil Verletzungen einfach da reinkamen. Aber nichtsdestotrotz sind das für mich, also ich meine, da sprechen wir über Linsley, über einen All-Pro und einfach bei Slater müssen wir auch nicht drüber reden, dass wenn der Jahre jetzt gesund bleibt, dass das einfach ein All-Pro ist.
Und war er auch schon in seiner Rookie-Season.
Ja, eben. Und dementsprechend ist das halt so, wo ich sage, ja, und da gefällt mir halt auch zum Beispiel der Draft-Pick auf Wide Receiver, einfach um da in die Zukunft so ein bisschen zu denken, weil eure Wide Receiver halt alle dann ein bisschen älter werden auch. Ja. Das ist halt so, finde ich super logisch. Und ich bin froh, dass die Dolphins zumindest halt dieses Problem O-Line anders angingen und sagen, wir haben den krassesten Rhythmus und sind einfach super schnell. Wir brauchen gar keine O-Line. Ich würde mir aber wünschen, dass wir eine haben. Ich glaube, das trifft so ein bisschen den Ton der Dolphins-Community.
Fand ich sehr schön. Ich würde mir aber wünschen, wir hätten eine O-Line. Ne? Ja. Es ist schön formuliert. Ja, es ist absolute
Hörempfehlung. Du kannst vielleicht auch ergänzen, ich wünschte, wir hätten einen Center, der vernünftig snappen kann. Das hat Connor Williams ja in der Preseason schon gezeigt, dass da Tua sehr viel Ballgefühl braucht, um mit den Snaps, die er da von Connor Williams bekommt, wenn er sie denn überhaupt fangen kann, dann da auch vernünftig umzugehen. Wir haben das in den letzten Jahren immer mal wieder angesprochen, dass die Dolphins denken, dass sie Dinge sehen, die andere nicht sehen, und dass diese Idee, einen Top 10 oder Top 15 Left Guard, der Connor Williams nun mal bei Dallas auch war, zum Center zu machen. Gut, er hat nicht schlecht gespielt, aber diese Snap-Problematik, die zieht sich jetzt seit zwei Preseasons, seit einer Saison einfach durch. Und das ist wie Chris Greer, ist wie so ein trotziges Kind. Ja, der ist aber ein guter Center. Ja, der kann das aber, und wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Und wenn ich mir das Starting Lineup am Sonntagabend angucke und dann wieder die Namen Liam Ickenberg auf Left Guard und Austin Jackson auf Right Tackle lese, dann krieg ich Schnappatmung, weil sie haben nachgewiesenermaßen gezeigt, dass sie da so ihre, nennen wir es, Problemchen haben, und dass wir es binnen dieser zwei Jahre nicht gefixt bekommen, da für eine vernünftige Protection für Tua zu sorgen, und dass unsere Hoffnung ist, dass wir möglichst viele Spiele aus einem Terron Armstead rauspressen können, halte ich für ein bisschen leichtsinnig, ehrlich gesagt.
Ja, was verrückt ist, wenn man sich euren Offensive Coordinator Frank Smith anschaut, ich meine, der Kollege hat Wunder bewirkt, als er bei den Chargers der O-Line-Coach war, bevor er bei euch Offensive Coordinator wurde. Und das ist eigentlich so das Verrückte, dass man einen so O-Line-affinen Offensive Coordinator hat und trotzdem so eine O-Line, finde ich verrückt.
Finden wir alle. Also, wie gesagt, da kann man dann, also, ja, es ist so ein bisschen zum Mäusemelken, und vielleicht, keine Ahnung, also in der Preseason war ich jetzt noch nicht so überzeugt von den Spielern, die dann auch spielen, weil ich habe nicht vieles gesehen, was mich wirklich positiv gestimmt hat. Vielleicht, hey, vielleicht sehen dieses Jahr sehen wir das, was Chris Greer und Mike McDaniel aussehen. Wie gesagt, schauen wir einfach mal. Es ist verrückt. Es ist verrückt.
Ja, ab Woche 2 gerne. Okay, dann bei euch eigentlich das größte Thema ist natürlich Vic Fangio, der alte Defensive-Guru, der die NFL geprägt hat mit seinem Scheme, das ja auch bei uns durch Brandon Staley vielleicht ein kleines Stück weiterentwickelt, aber auf jeden Fall da die Wurzeln hat. Ich glaube, krasser könnte so ein Umschwung von alter Defensive Coordinator auf neuer nicht sein. Wie gut glaubt ihr, ist das Week 1 schon eingespielt?
Micho?
Also, noch nicht so wahnsinnig gut, wie man meinen sollte. Damit das System von Vic Fangio perfekt greift, braucht er länger, wenn nicht sogar fast eine Saison. Aber auf der anderen Seite, es ist halt so, wir waren früher sehr blitzlastig und haben halt viel Man-Coverage gespielt. Was wir auf jeden Fall spielen, ist Zone-Coverage. Und den Spielern, die wir haben, außer so einem Savion Howard und sowas, liegt tatsächlich Zone-Coverage deutlich mehr. So, das setzt aber voraus, dass man natürlich einen guten Foreman-Rush hat. Und den haben wir einfach. Du hast Christian Wilkins schon angesprochen. Zach Zieler, Bradley Chubb, Jane Phillips, Emmanuel Ogba in der Hinterhand, vielleicht auch noch Chase Winovich. Wir werden sehen, in Andrew Van Ginkel. Da ist auch schon einiges an Tiefe da, sodass wir mit dem Foreman-Rush ordentlich Druck erzeugen können, und zwar richtig Druck. Es wird zwar nicht unbedingt zu Cover Sacks kommen, eben weil das System noch nicht so perfekt greift. Ich glaube aber, dass wir durch die individuelle Qualität einfach so viel Druck erzeugen können, dass es auch schon jetzt die gegnerische Offense und vor allem die gegnerische O-Line vor gehörige Probleme stellen wird. Also auch da wird es drauf ankommen, dass Justin Herbert den Ball schnell los wird. Und dann kann man natürlich zum Beispiel so einen Mike Williams nicht perfekt einsetzen. So, weil ich glaube, das ist schon... Mhm. Wie gesagt, ihr habt Rashawn Slater, ihr habt Corey Linsley, aber gegen wen geht er jetzt vor? Gegen Christian Wilkins? Für Druck durch die Mitte? Zach Sieler? Jetzt auch nicht unbedingt der schlechteste Defensive Tackle. Selbst wenn keiner der beiden spielen sollte, haben wir immer noch Raquan Davis, der wird gerne unterschätzt. Und auf den Seiten am Edge stand immer noch Bradley Chubb und hat Adrian Phillips. Und wenn die eine Pause brauchen, Emmanuel Ogba. Also individuell können wir trotzdem schon den Druck erzeugen, der notwendig ist. Und das macht es natürlich für Cornerbacks deutlich leichter. Und ein bisschen von dem System wird ja schon funktionieren. Es wird noch nicht perfekt sein. Wenn erst Jalen Ramsey zurück ist und wir ordentlich eingespielt sind, glaube ich, also spätestens zu den Playoffs, dass wir da eine formidable Defense auf den Platz stellen können tatsächlich dann. Vorher sind wir noch nicht bei 100%, aber selbst unsere, ich sag jetzt mal 90%, sind schon immer noch ziemlich gut.
Ja. Weißt du, was das für mich für Vibes erzeugt, wenn ich dir zuhöre, Micho? Die Pressekonferenz von Franz Beckenbauer nach dem 90er WM-Titel. Wenn der noch wiederkommt und wenn der dazukommt, dann sind wir auch Jahre unschlagbar.
Jahre wird Deutschland unschlagbar sein, ja.
So hört sich das an.
Naja, aber wenn du mal ganz im Ernst, wenn du mal guckst, also es sind zwei Probleme. Zum einen ist es der Ausfall von Jalen Ramsey, den wir kompensieren müssen. Und das andere ist tatsächlich, dass das System von Vic Fangio noch ein bisschen Zeit braucht. Wenn Jalen Ramsey zurückkommt, ist auch die Zeit ins Land gegangen. Und bis dahin muss es die individuelle Qualität richten. Und ich glaube, in der Front 4 haben wir die individuelle Qualität. Oder siehst du was anders, Basti?
Ich bin kein großer Bradley Chubb-Fan. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe, dass wenn man mit Season einen Edge-Rusher holen will, der Starting-Qualitäten hat, dass man einen First-Rounder hinlegen muss. Ich persönlich hätte als GM keinen First-Rounder für Bradley Chubb gezahlt. Ich bin kein großer Chubb-Fan. Ich glaube auch, dass Rashawn Slater und auch Trey Pipkins gut genug sind, um Bradley Chubb größtenteils zu neutralisieren. Ich habe mehr Angst durch die Mitte. Wie gesagt, das hatte ich vorhin schon ein bisschen ausgeführt, wieso und warum. Da sind wir ein bisschen neu zusammengewürfelt. Die Mitte ist für mich deutlich stärker als Bradley Chubb auf außen. Phillips ist cool, den mag ich. Aber Entschuldigung, mir hat es nur mein Mikrofon umgehauen.
Ich nehme an, vor Angst vor unserem Defensive Tackle.
Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich gerade ein Zeichen. Ja, nein, ja, also ich finde die D-Line insgesamt gut, der Dolphins. Ich finde, sie sieht innen besser aus als außen. Ich glaube auch, dass das Thema Zeit, das ihr vorhin angesprochen habt mit Vic Fangio, ja, das braucht Zeit. Die Chargers damals, als Brandon Staley angefangen hat, sind ja auch von Gus Bradley auf Brandon Staley gegangen. Das ist, glaube ich, ein ähnlicher Kulturschock für Defensive Player. Und das hat die erste Saison überhaupt nicht funktioniert. Kommt vielleicht noch dazu, dass Brandon Staley dann auch Head Coach war und das, wenn Vic Fangio sich auf die Defense konzentriert und nur auf die Defense konzentriert, könnte es vielleicht ein Stück schneller gehen. Aber das ist halt die große Frage. Wenn das am Anfang zu einem Stotterstart bei der Defense führt, ja, die AFC ist loaded, das haben wir vorhin auch schon mal angesagt, ist halt die Frage, ob es dann zu spät wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann alles noch passen. Aber ja, die Riesenwartezeiten oder warten darauf, dass Vic Fangio greift, denke ich, kann man sich nicht erlauben. Aber ich denke auch, dass es schneller geht als bei den Chargers damals. Die andere Frage wäre jetzt bei mir auch noch Jalen Ramsey gewesen. Wie, wie bitter es ist, für so einen Corner zu traden und dann zu sehen, dass er ausfällt. Ich glaube, es ist ja dann vielleicht noch mal ein bisschen Glück im Unglück gewesen, dass er zumindest die Saison zurückkommt, aber ist natürlich schon bitter, oder?
Ja.
Ja, blöde Frage.
Na, es ist, lass ihn erstmal zurückkommen.
Ja, also es
ist natürlich... Wir sind da gebrannte Kinder.
Naja, also, ja, schauen wir mal. Aber ich denke natürlich super bitter, gerade weil er aufgrund dessen, wie seine Rolle ja letzte Saison bei den Rams war, er hat ja gar nicht so, also er hat ja nicht nur auf Außen gespielt, sondern vor allem auch viel innen, was natürlich für das System von Vic Fangio, wenn du so einen Corner hast, die Dolphins haben Cam Smith in Runde 2 gedraftet, das ganze System an sich mit Kader Kohu, diesem unglaublichen undrafted Free Agent, der da letzte Saison aufgeblüht ist, Nick Needham in der Hinterhand, dieser ganze Room ist einfach auch stacked. Und super bitter, dass dieser Cornerstone Jalen Ramsey jetzt ausfällt. Ich glaube aber, dass der Room insgesamt gut genug ist, dass man nicht so hart fällt, aber der Push, den die Dolphins natürlich dann gegen, ich sag mal, Ende, Mitte der Saison haben sollten, wenn Ramsey dann zurückkommt, sollte noch mal einen Push geben. Ich denke, man ist dann noch gut im Rennen um die Playoffs und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Jetzt muss ich ja doch mal ein bisschen ketzerisch und vielleicht ein bisschen Feuer hier reinbringen, aber ist jetzt nicht Eli Apple der Starting Corner?
Nee.
Okay.
Seitdem hat so viel gelernt vom Covern von Tyreek Hill, dass das jetzt funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass die Dolphins, je nachdem wie fit Cam Smith ist, das wird so ein bisschen davon abhängig sein. Aber wir haben Nick Needham, Kader Kuhu und Xavier Howard, die drei auf Cornerback, die dann sozusagen so das Starting-Trio bilden werden. Und ich denke, Eli Apple wird Snaps sehen. Wenn es soweit ist, kommt, wie gesagt, darauf an, ob Cam Smith fit ist oder nicht. Aber Eli Apple ist halt ein Rotational Player bei den Dolphins, der vermutlich ganz, ganz wenig sehen wird, wenn Jalen, also ich weiß nicht, ob der überhaupt noch zum Kader gehören wird, wenn Jalen Ramsey zurückkommt. Das wird auf seiner Entwicklung jetzt basieren. Aber ja, ein Apple a day keeps the doctor away, aber mehr kann man bei Eli Apple dann, glaube ich, auch nicht machen bei den Dolphins.
Ja, weiß auch nicht, ob das nicht eher die Wide-Receiver-Sicht war, als die Defensive-Coordinator-Sicht.
Vermutlich.
Nee, okay, ja, dann habe ich mir was gelernt. Cam Smith ist jetzt Second-Year-Player, ne?
Das ist der Rookie, den wir in der Second Round gedraftet haben.
Ach, so rum. Genau. Ja, genau. Ja. Okay, ja. Ich bin gespannt, ja.
Ich auch. Also er hatte seine Blitzes, also er hat gezeigt, dass er durchaus das ganze Feld covern kann. In der Preseason hatte sich dann unglücklich so ein bisschen verletzt. Wie gesagt, das ist jetzt halt dadurch, dass wir natürlich Dienstag aufnehmen. Wir haben noch keinen Injury Report und so. Das, wie gesagt, ist ja eh noch dann so ein bisschen hin. Aber genau, also schauen wir einfach. Aber der dürfte deutlich noch vor Eli Apple im Depth Chart stehen.
Okay. Na, dann bin ich ja beruhigt für euch. Und ich sehe ja auch gerne gute Wide Receiver und Cornerback Duelle. Von daher, ich fand schon schade, dass Jalen Ramsey verletzt ist. Ja, auf der, ich weiß nicht, ob das bei Vic Fangio auch dann Money oder Star heißt, der Slot Corner. Aber da wäre viel Jalen Ramsey gegen Keenan Allen gekommen. Das wäre schon richtig, richtig schönes Duell gewesen, was ich mir eigentlich gerne angeschaut hätte. Jetzt halt leider ohne.
Müssen wir es auf die Playoffs schieben.
Dann machen wir es bei vorhin erwähnten AFC Championship Game. Genau, das wäre für mich dann auch in Ordnung.
Nice.
Ja. An sich, das sind nämlich die großen Fragen, die ich hatte, gerade Verletzung. Armstead ist natürlich ein Riesenthema. Also, wenn er ausfällt, das wäre eigentlich schon ein herber Verlust. Vorhin ist das Thema, wie reagiert. Vielleicht da nochmal, wir haben vorhin gesagt, letztes Jahr hattet ihr keinen Plan B oder hatte McDaniel keinen Plan B und hat deswegen das Spiel nicht drehen können. Fängt er jetzt mit Plan B an oder versucht er das erst wie letzte Saison?
Ich denke, wir werden einen Plan B haben. Tobi, was meinst du?
Wir werden erstmal Plan A testen und wenn der nicht funktioniert, werden wir relativ schnell dann Plan B häufiger sehen, denke ich.
Okay, ja.
Nee, ich glaube sogar, dass unser Plan B unser neuer Plan A ist und unser letzter Plan A unser Plan B ist. Wer jetzt mal mitkommen, konnte Respekt.
Ja. Was ist mit Plan C?
Ja gut, da müssen sie mich für einfliegen lassen.
Okay. Oha, oha.
läuft.
Wunderbar. Aber ich habe meine Karriere ja eigentlich beendet.
Okay, also wird richtig teuer, sagst du.
Ja, klar.
Ja, na gut. Ja, dann haben wir auf jeden Fall viele Fragen jetzt schon mal beantwortet. Und dann habe ich als Moderator dieser ganzen Folge hier jetzt die wundervolle Aufgabe, Tobi nach den ersten Keys to Win für die Miami Dolphins zu fragen.
Keys to Win in erster Linie Protection. Das wird, denke ich, relativ viel des Spiels entscheiden. Wenn das alles so funktioniert, wie Basti gesagt hat, dann wird Tua viel Druck haben, wird Tua den Ball schnell loswerden müssen und dann kommen wir überhaupt nicht dazu, um irgendwas in Richtung Speed ausspielen zu können. Wenn die O-Line auch den Run nicht vernünftig blockt, werden wir auch da unsere Stärken nicht so richtig einsetzen können und dann wird es schwer, sehr schwer werden. Zweiter Key to Win ist für mich auf jeden Fall unsere Secondary, wie wir mit Mike Williams heißt er, ne?
Ja.
Wie wir mit Mike Williams und Keenan Allen zurechtkommen, wie wir es schaffen, die im Zaum zu halten, weil ich gehe davon aus, dass wir schon Druck auf Justin Herbert ausüben werden und das auch gut machen können. Die Frage ist jetzt natürlich auch, das habt ihr auch schon angesprochen, wie ist so die Umstellung der verschiedenen Coverage-Systeme, wie kommen wir damit klar? Ist es wieder so, dass Xavier Howard wieder struggelt oder war das letzte Jahr auch aufgrund der Verletzung, die er durchgeschleppt hat, einen Down hier und er kann wieder brillieren und zaubern? Das sind so die zwei entscheidenden Fragen, die ich vor dem Spiel mir stelle.
Wunderbar. Danke für deine Keys to Win. Und da würde ich Basti das Wort erteilen. Was sind denn die Keys to Win der Chargers gegen die Dolphins?
Prinzipiell glaube ich auch, ich nehme ja auch einfach mal zwei raus. Das erste deckt sich mit dem davor vom Tobi. Pass Protection allgemein, Line of Scrimmage. Ich denke, wer es schafft, die Line of Scrimmage zu kontrollieren, der wird das Spiel gewinnen. Und viel, viel wichtiger, für mich ist es einfach ein epic Battle of the Coaches. Also Kellen Moore gegen Vic Fangio und McDaniel gegen Staley. Das sind wirklich an sich, mit McDaniel, Vic Fangio und Staley sind das schon drei Masterminds als Playcaller und auch Kellen Moore hat in Dallas gezeigt, dass er ein super Playcaller sein kann. Und da bin ich gespannt. Wir haben schon ganz viel über Plan B und auch Plan C gesprochen. Wer da einfach die Nase im Coaching-Game vorne hat, wer da vielleicht in der Halbzeit dann den einen oder anderen Kniff macht, um dann doch wieder irgendwie einen Vorteil zu bekommen. Und ich finde es spannend und ja, ich habe da richtig Bock drauf, da zu sehen, wie die Coaches sich verhalten, alle vier Stück.
Ja, ich glaube, da darf man auch sehr gespannt sein, weil es ist halt einfach fucking loaded. Entschuldigt meine Sprache, aber es ist einfach geil. Und damit, Micho, darfst du auch noch zwei Keys to Win erklären.
Ja, Keys to Win, eine Sache, Line of Scrimmage hat Basti gerade eben richtig gesagt, ist genau der Weg. Ich gehe noch nicht mal unbedingt auf die Secondary, aber so eine Mischung aus Tobi und Basti, das heißt von wegen, wir müssen die Big Plays verhindern und das funktioniert bei uns über den Druck, über den Foreman Rush.
dass das eine was funktionieren muss und das andere ist ganz klar, Lenders Coaching oder was auch immer. Ich will jetzt nicht sagen, Establish Run, aber wir müssen tatsächlich neben unseren beiden Wide Receivers unsere anderen Waffen, vor allen Dingen unsere Running Backs und auch Erling Ingold, müssen wir dementsprechend einbinden, weil dann haben wir schon eine offensive Maschinerie und dann, ja, dann wird es einfach. Also das ist der Hauptkey to win eigentlich für mich. Lass uns unsere Running Backs mit ins Spiel einbinden.
Wundervoll. Dann haben wir die Keys to Win abgewickelt und jetzt würde ich einfach die Rolle rückwärts machen. Also wir gehen jetzt gleich von Micho zu Basti zu Tobi. Da hat Basti auch noch ein paar Momente, sich nochmal genaue Gedanken darüber zu machen. Wir gehen nämlich jetzt in die Kategorie, ihr kennt sie aus dem letzten Jahr, Snack a Player. Also Micho, welchen Spieler der Chargers hättest du gerne bei den Miami Dolphins und warum?
Ich habe zwei Spieler zur Auswahl, aber letztendlich habe ich mich ganz klar für einen entschieden. Rashawn Slater, bei unserer Schwäche der O-Line brauchen wir so einen Tackle, einen jungen Tackle, einen nicht unbedingt verletzungsanfälligen Tackle aufgrund der vielen Spiele, die er in den Knochen hat. Das wäre Rashawn Slater. Er würde eine entsprechende Qualität mitbringen und wir müssten uns nicht mehr so sehr Sorgen um Terron Armstead machen.
Ja, ist eine Wahl, die definitiv nicht selten ist. Basti, hast du dich jetzt für einen Spieler entscheiden können?
Ja, ich nehme mal einen, den ihr bisher noch nie gehört habt, weil der ist erst seit dieser Saison bei euch. Ich nehme Jalen Ramsey, obwohl verletzt und obwohl vielleicht auch gar nicht, obwohl die Wide Receiver vielleicht ein bisschen offensichtlicher wären, aber Derwin James hatte unter Brandon Staley sein bestes Jahr bei den Rams, ist der Best Buddy von Derwin James und dieses Duo Derwin James und Jalen Ramsey im selben Trikot, da kann ich einfach nicht widerstehen und deswegen nehme ich euren verletzten Defensive Back.
Ja, verständlich. Und damit, Tobi, darfst du dir auch noch einen Spieler suchen?
Das ist jetzt etwas weniger überraschend. Ihr kennt meine Vorliebe und meine ewigen Gebete, dass wir einen vernünftigen Center brauchen. Ich nehme ganz klar Corey Linsley.
Wäre meine Wahl Nummer 2 gewesen übrigens.
Das hatte ich mir tatsächlich auch gedacht. Vor der Wahl stand ich auch. Ich hätte dann jeweils den anderen genommen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit einem vernünftigen Center und der Tatsache, dass wir dann Connor Williams dann auf seine angestammte Left-Guard-Position verschieben könnten, eine O-Line stellen würden, die um Längen besser wäre als das, was wir wahrscheinlich am Sonntag für die Dolphins auf dem Platz sehen werden. Ihr habt am Anfang der Folge die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Centers für das Spiel angesprochen.
Tobi, du musst dich die Folge jetzt auf einmal wieder rekapitulieren. Ich glaube, wir wissen, warum du ein Center haben willst.
Unbedingt.
Ja, ich glaube aber auch.
Ich will einfach.
Ja, es wird deutlich, was die Dolphins, wonach es den Dolphins lechzt, glaube ich.
So ein bisschen. Dolphins, egal, ich will das.
Ja,
ich will also, aber.
Basti, ich glaube, das unterstreicht deine Frage vorhin noch mal ein bisschen mehr und unsere Antworten. Ja.
Da noch ganz kurz, also die Chargers hatten ja auch jahrelang eine richtig miserable O-Line und Philip Rivers hätte so viel mehr erreichen können, wenn die Chargers irgendwie auch nur mal ein bisschen in die O-Line investiert hätten und dass jetzt zwei Spieler aus der O-Line als Wunschspieler eines anderen Teams gepickt werden, ist wirklich Balsam für meine Chargers-Seele. Ja. Auch wenn ich eigentlich weiß, dass ihr alle drei Justin Herbert sagen wolltet.
würde ich das jetzt so mitspielen, würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch einfach auf Justin Herbert gehen, einfach weil viel weniger
Konzerts. Wir brauchen halt einen Backup-Quarterback, wenn Tour
nicht
genau, weil er eh wieder verletzt ist.
So nämlich. Die Concerns bei Herbert sind einfach viel, viel geringer. Und es wäre wahrscheinlich meine, oder es würde ich mitspielen, was ich ja quasi dann jetzt tue, würde ich tatsächlich einfach Justin Herbert nehmen. Einfach, wir haben darüber gesprochen, es ist die wichtigste Position. Und wir haben über Mike McDaniel gesprochen. Und ich glaube, dass Mike McDaniel einfach mit einem Spieler wie Justin Herbert und Spielern wie Jalen Waddle und Tyreek Hill, also, ja, hey, du brauchst halt 5 Leute, die davor stehen. Und dann ist halt scheißegal. Weil Justin Herbert kann ganz andere Würfe machen. Und oh mein Gott, wie, ja. Aber sprechen wir da nicht drüber. Ja. Lasst den Shitstorm, holt die Mistgabeln raus, jagt mich über den Hof, tut, was ihr wollt, aber es ist, wie es ist. Und wundervoll. Jetzt sind wir tatsächlich auch schon dann im letzten Teil angekommen. Und da geht's jetzt, wir tippen wieder. Ihr kennt das Spiel noch aus der letzten Saison schon. Ich weiß nicht, ob wir es vorletzte Saison auch schon hatten. Wir tippen ja nicht genau, das Spiel endet 14-10, sondern wir tippen den Spread. Das heißt, welche Punktedifferenz wir zwischen den beiden Teams liegen. Also man nennt quasi das Team, was gewinnt und sagt zum Beispiel Dolphins mit 3, Chargers mit 7 und so weiter und so fort. Das ist halt, das macht so ein bisschen angenehmer, als genau zu sagen, so, weil am Ende liegt man eh falsch. Von daher machen wir uns ein bisschen leichter. Und Basti, da du der Gast bist, würde ich dir hier einfach den Vortritt lassen.
Wunderbar. Ich wollte jetzt gerade noch mal spontan raussuchen, was Las Vegas und die Buchmacher sagen, aber das lasse ich jetzt einfach weg. Ich gehe mit den Chargers natürlich und ich sage die Chargers mit 8.
Ja, das ist doch schon mal eine Ansage. Tobi, gehst du da mit oder sagst du was anderes?
Ich kann ja schlecht gegen die Dolphins tippen. Wird eine enge Kiste, wird noch enger als das letzte Spiel. Ich sag Game-Winning Field Goal, Dolphins mit 1.
Nice.
Läuft auf jeden Fall. Micho, gehst du da auch mit oder was ist dein?
Also ich glaube, ich muss jetzt mal im Gegensatz zu unseren beiden Vorrednern endlich mal die Fanbrille abziehen. Werd also das Ganze neutral beobachten und deswegen glaube ich, dass die Dolphins mit 4 gewinnen.
Die Dolphins mit 4. Also kurz, ich habe gerade Tipico aufgemacht, weil ich jetzt Vegas nicht aufgekriegt habe in der Kürze der Zeit und ich einfach mein Handy direkt hier liegen hatte. Also die Chargers sind Favorit. Das Handicap, was Tipico gibt ja gar nicht, doch, gibt's hier unten. Und zwar ist eine ausgeglichene Quote, gibt's gar nicht, aber die Chargers sind 2,5 Punkte Favorit. 3 Punkte. Also ab 3,5 sind die Chargers, haben die Chargers eine höhere Quote, 2,5 haben die Dolphins eine höhere Quote. Das ist also ungefähr das. Also ein Field Goal wird es entscheiden. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Dolphins strugglen werden in Woche 1. Also das, ich habe ja hier eine Niederlage getippt und ich weiß jetzt nicht, warum ich, nachdem wir letzte Woche die Prediction gemacht haben, warum ich jetzt davon abweichen könnte und sollte oder wie auch immer. Ich denke an der Stelle einfach, dass aufgrund der Offense, zwar muss ich die auch finden bei den Chargers, aber hier ist weniger Umstellung als in der Defense der Dolphins. Und zwar wird die Dolphins Offense besser aussehen gegen die Chargers Defense, aber nicht so gut, als dass es für einen Sieg reicht. Und ich gehe hier bei den Chargers mit und sage Chargers mit 5. Einfach mal so auch so eine komische Zahl für ein Footballspiel zu haben. Ja, man weiß ja nie, vielleicht irgendwie eine Safety dabei. Damit haben wir auch schon fast Erfahrung gemacht in der Preseason. Man weiß ja nie, was passiert. Ja.
Genau. Chargers können mit 5-0 gewinnen, hast du recht.
5-0, ja.
Safety und Field Goal, ja.
Uff. Die Frage ist ja, was tust du, wenn es tatsächlich so kommt?
Dann gehen wir
Du hier solche Thesen raushaust, dann musst du auch, dann musst du auch dafür bluten.
Was?
Ja, wenn er sagt, die gewinnen 5-0 und wenn das wirklich 5-0 ausgeht, dann darf er spenden.
Dann gebe ich den Kugel-Eis aus, Tobi.
Es geht ja nicht um mich.
Und von mir gibt's die Sahne oben drauf.
So. Oha. Andere Modalitäten regeln wir dann. Aber gut. Kurz für euch zur Info an euch da draußen. Ich wollte es eigentlich am Anfang gesagt haben, aber ich war so excited einfach, dass es wieder losgeht und dass wir endlich wieder Gäste haben und alles ist so schön. Das Spiel findet Sonntag um 22:25 Uhr statt in Los Angeles. für Dolphins-Fans natürlich ungewohnt, weil es liegt halt auf der anderen Seite der USA, dementsprechend andere Zeitzone, andere Zeiten. Deswegen später. Das heißt, vielleicht schon mal 2 Kaffee vorbereiten für den nächsten Morgen, anstatt dann nur einen zu trinken. Und die Übertragung ist wie gewohnt auf dem Game Pass, aber ich habe gesehen, RTL überträgt das Spiel auch. Also ihr habt tatsächlich hier das erste Mal die Chance, die Chargers und die Dolphins auf RTL in Action zu sehen. Finde ich eine coole Sache. Ich meine, es ist auch ein geiles Duell, weil wenn man sich das überlegt, kann es hier schon, wir reden über Woche 1, aber es kann hier schon einen Decider geben für einen möglichen Playoff-Clinching-Szenario in Woche 18. Weil es kann natürlich am Ende sein, dass die Chargers und die Dolphins am Ende gleich viele Siege und Niederlagen haben. Und da kann dieses Spiel aufgrund der Loaded AFC eine sehr wichtige Rolle spielen.
Ja, absolut. Den Tiebreaker hast du dann schon mal. Egal, wer ihn dann hat, den kann man dir nicht mehr nehmen. Ja.
Und das kann wirklich, man sagt natürlich am Ende immer, oh ja, Woche 17 und 18 und oh, was da passiert. Ja, aber da ist dieses Spiel mindestens genauso wichtig. Und das finde ich für einen Season-Opener, holy moly, richtig geiles Duell. Richtig geiles Duell. Ja, damit sind wir quasi am Ende. Ich weiß nicht, Basti, hast du noch etwas, was du ansprechen möchtest?
Nee, ich glaube, jetzt Stunde 15 ist durch. Ich glaube, wir haben viel angesprochen. Ich habe viele Fragen beantwortet bekommen. Ich glaube, ihr habt ein bisschen was zu den Chargers mitbekommen. Ich kann dir nur zustimmen, absolut geiles Spiel für Week 1. Da ist nichts mehr mit locker in die Saison reinstarten. Da geht es gleich richtig rund und wird bestimmt ein Megaspiel. Und ich bin schon richtig hyped, bin froh, wieder über Chargers Football, richtigen Chargers Football zu sprechen. Die Stunde hier hat mir richtig gut getan. Ich bin mega hyped und hoffe endlich, dass es losgeht. Und dann schauen wir mal, wer am Sonntag bzw. Montag früh dann die Nase vorn hat.
Nice, I love it. Micho, Tobi, gibt es noch etwas, was ihr unbedingt loswerden wollt?
Nope.
Wunderbar. Dann, Basti, sage ich noch mal einfach ganz, ganz großes Dankeschön, dass du uns heute mit deiner Expertise beehrt hast.
Jederzeit wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, noch mal der Hinweis, wer uns sucht bei Twitter, @GermanBlitzTalk, auch bei Insta, wer was über die Chargers wissen will, gerne folgen, gerne jeden Quatsch kommentieren und ihr findet uns da.
Genau, die Links dazu habe ich euch nämlich in die Shownotes gepackt. Da findet ihr die Jungs auf jeden Fall auch. Da könnt ihr dann einfach auf den Link klicken. In den Shownotes kommt automatisch auf Spotify raus und auf Twitter oder auf X. Das habe ich euch verlinkt. Da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen. Lasst ein Follow da. Follow tut nicht weh. Support ist kein Mord, wie ich so gerne sage. Und dementsprechend mache ich die Sache jetzt rund, unterstützt die Jungs, folgt überall da rein, wo es Podcasts gibt und tut das nicht nur bei den Jungs vom German Blitz Talk, sondern ihr könnt natürlich auch bei uns überall da rein folgen, wo es Podcasts gibt. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drauf. Kommentiert, was das Zeug hält. Was haltet ihr von der ersten Folge, mal wieder endlich Gäste hier zu haben, endlich wieder über Regular Season American Football zu sprechen. Wie hyped seid ihr auf Woche 1? Wie viel Bock habt ihr auf die neue Saison? Worauf freut ihr euch am meisten? Und bevor sich meine Zunge jetzt dreimal überschlagt, bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.